Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge.
Immer nach der Pfeife der anderen zu tanzen, mit zunehmendem Alter haben immer mehr Topmanager darauf immer weniger Lust. Und wenn es dann dazu kommt, dass man sich beruflich neu orientieren muss, dann erscheint die Selbstständigkeit, die Existenzgründung sehr verlockend. Doch was mit viel Euphorie gestartet wird, endet nicht selten in tiefster Depression.
Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge 18. Jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen länger, aber ab und zu überraschst du mich ja schon mit dem Thema.
Oh, das höre ich ja gerne, denn naja, also ich meine, wo es keine Überraschungen mehr gibt, dann fängt es ja an, langweilig zu werden, aber was überrascht dich?
Dass du als erfolgreicher Selbstständiger von der Selbstständigkeit abrätst, ist ja erstmal überraschend.
Das stimmt, nur als ich mich vor rund 25 Jahren selbstständig gemacht habe, da hatte ich ja nicht besonders viel zu verlieren, denn naja, Ende 20, da habe ich ja noch nicht so viel verdient und zudem habe ich mich ja mit jemandem selbstständig gemacht, der bereits 20 Jahre älter war als ich und als Headhunter bereits Jahrzehnte doch sehr erfolgreich gearbeitet hatte und daher ja nicht nur jede Menge Erfahrung, sondern vor allem auch jede Menge Kunden mitbrachte. Das heißt, wenn man älter wird, dann wird das Thema Existenzgründung gefährlich.
Das heißt, wenn man älter wird, ist das Thema Existenzgründung gefährlicher.
Genau so ist das.
Das Thema.
Du hast uns ja heute auch wieder einen Kunden mitgebracht. Von wem erzählst du uns denn heute?
Michael. 52 Jahre, hat jahrelang für ein Unternehmen der Konsumgüterindustrie gearbeitet, einen ja echten Weltkonzern. Er war hier als Vertriebsvorstand für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz tätig und naja, es kam, wie es kommen musste. Er bekam eine neue Vorgesetzte und die hatte so ganz eigene Ideen. Es kam zur Freistellung, Vertragsende und er tat sich wirklich schwer, was Neues zu finden und dann dachte er, hey, Selbstständigkeit, das ist doch ein Thema.
Wie kam er denn auf die Idee?
Ach, ich glaube, sein Bekanntenkreis hatte da auch einen gewissen Anteil dran. Die sagten nämlich alle zu ihm, hör mal, jemand mit deinen Erfahrungen, also was du alles gemacht hast in den letzten Jahren und dein Know-how, da gibt's doch einen riesigen Markt dafür. Und er selber, er fand das auch wohl mal ganz spannend, so außerhalb der Konzernstrukturen da wirklich mal selbst was auf die Beine zu stellen. Also das war sehr verlockend für ihn.
Du würdest die Geschichte ja nicht erzählen, wenn sie gut ausgehen würde, oder?
Das stimmt. Nein, es ging wirklich nicht gut aus. 2 Jahre lang hat er durchgehalten in der Selbstständigkeit, beziehungsweise versucht, den Laden ans Laufen zu bekommen. Dann hat er aufgehört und versucht, wieder in die Festanstellung zu kommen.
Und warum hat es nicht funktioniert?
Ach, ich glaube, es gab wirklich viele Gründe. Also zum einen hat er gemerkt, dass so auf einmal auf sich allein gestellt zu sein dann doch nicht ganz so toll ist. Also klar, in einem Konzern, man hat ein riesiges Büro, man hat eine Infrastruktur. Wenn der PC nicht geht, das Telefon nicht geht oder wenn irgendwas anderes nicht geht, dann ruft man irgendein Helpdesk an, ärgert sich vielleicht, dass da keiner rangeht oder dass es Tage dauert, aber es passiert etwas. Irgendjemand kümmert sich. Wenn man auf einmal alleine ist, dann ist man alleine. Also man muss sich um alles selber kümmern. Wenn der Drucker nicht mehr geht, ja gut, dann kann man nicht sagen, hier, hilf mir mal. Nee, man selber muss sich da selber helfen an dieser Stelle. Das ist ein Thema. Gab das zweite Thema, er hatte einfach keine Kunden. Also klar, nun könnte man sagen, Vertriebsvorstand, der müsste doch in der Lage sein, sich Kunden ranzuschaffen. Völlig klar, nur das Endkundengeschäft, also wirklich sich selber Kunden zu akquirieren, ist ganz anders, als wenn man in einem großen Konzern arbeitet. Und vielleicht ein letztes Thema, die Idee, die er da so hatte, also er war im Bereich Food tätig, es ging um Nahrungsergänzungsmittel, ich glaube, so könnte man das nennen. Das hat auch nicht den Markt so wirklich getroffen. Also da waren nicht alle begeistert und haben gesagt, her mit dem Ding, ja.
Woran scheitern denn die meisten Existenzgründer?
Ach, da gibt's jede Menge Statistiken. Der größte Punkt, das größte Problem ist die Finanzierung, Unterschätzung des eigenen Kapitalbedarfs. Und damit ist gar nicht so sehr gemeint, ja, die Investition für Büros und für PC und all diese Dinge, sondern man selber muss sich ja erstmal finanzieren. Also wenn man mal davon ausgeht und sagt, man braucht ein Gehalt. Also man möchte es ja nicht nur, man braucht es, weil man hat ja selber auch Kosten, die weiter fortlaufen. Man hat einen gewissen Lebensstandard. Und wenn man dann nehmen wir mal an, man hat bisher im Jahr 2.000, 3.000, 400.000 Euro verdient, also sagen wir mal 20.000, 30.000 brutto, sprich 15.000, 16.000, 18.000 netto. Naja, selbst wenn man sich einschränkt und man braucht vielleicht nur noch 8.000 oder 10.000 netto im Monat, die müssen erstmal erwirtschaftet werden. Und jedes Geschäft braucht eine gewisse Zeit, bis es anläuft. Also wenn man mal sagt, ein halbes Jahr mindestens, dann laufen allein für die eigenen Kosten, die man hat, für das eigene Gehalt, ruckzuck sind wir bei 100.000 Euro.
Du hast mir im Vorgespräch auch schon erzählt, dass häufig sogar Familienprobleme eine Ursache sind, dass Existenzgründer scheitern.
Unbedingt. Und zwar aus den unterschiedlichsten Gründen. Also zum einen, weil auf einmal der eigene Lebenspartner, die eigene Lebenspartnerin mitmischen möchte. Die sagt also, das ist ja sehr interessant, was du da machst und da könnte ich doch auch mitarbeiten. Nur, ob dann die eigene Partnerin, der eigene Partner wirklich dann auch den Mehrwert bringen kann oder eher nicht. Also das muss man dann mal sehen. Es gibt aber auch ein ganz anderes Problem an dieser Stelle. Häufig sind es dann auch die Lebenspartnerinnen, die sagen, dein Geschäft ist dir wohl wichtiger als ich und du bist ja nur noch im Büro und was ist eigentlich los und ich sehe dich ja gar nicht mehr und die Kinder und so weiter. Und diese häusliche Belastung führt auch nicht dazu, dass es wirklich dann richtig gut läuft.
Tatsächlich ein Thema, was man auch gemeinsam mit der Familie entscheiden sollte.
Unbedingt.
Wie sieht es denn aus mit der Frage Qualifikation? Jetzt stelle ich mir es natürlich so vor, dass die Topmanager bestens qualifiziert sind.
Ja, sie sind auf der einen Seite bestens qualifiziert für den Job, den sie bisher gemacht haben. Nur auf einmal muss man alles selbst machen. Man fängt ja nicht groß an und hat auf einmal schon 10 oder 20 Mitarbeiter, die sich in all den Bereichen auskennen, in denen man selber nicht die Kompetenz mitbringt. Also man ist auf einmal sein eigener Finanzvorstand, sein eigener Vertriebsvorstand. Wenn man etwas verkauft, was produziert werden muss, ist man vielleicht noch sein eigener Technikvorstand. Man muss sich auf einmal um die eigenen Mitarbeiter kümmern, die man dann nach und nach auch noch akquirieren muss und so weiter und so weiter. Das heißt, man ist in seinem eigenen Bereich natürlich nach wie vor der Profi, aber viele andere Dinge kommen dazu, von denen man bisher nur peripher, wenn überhaupt, Ahnung hatte. Und ja, daran scheitert es dann auch oft. Und man muss auch eines nochmal sehen, ein ganz wichtiges Thema, warum es oft scheitert, man hat einfach zu wenig Branchenkenntnis. Man hat zu wenig Erfahrung von dem, um was es da wirklich dann auch am Ende im Geschäft geht.
Wenn man das jetzt alles berücksichtigt, wie kommt man denn auf eine gute Idee, sich selbstständig zu machen?
Das ist auch ein Punkt. In der Tat, viele haben keine gute Idee. Also die Frage, womit kann ich mich eigentlich selbstständig machen? Klar, viele glauben erstmal, man könnte sich selbstständig machen, indem man seine eigene Zeit, sein eigenes Know-how verkauft in der Beratung. Nur, da gibt es eben auch sehr, sehr viele, die ein ähnliches Know-how haben und auch versuchen, über die Beratung zu Geld zu kommen. Also das ist auch ein bisschen schwieriges Thema. Und ansonsten in der Tat, es ist eine ganz spannende, vielleicht die spannendste Frage, habe ich ein Produkt, habe ich eine Dienstleistung anzubieten, die eine gewisse Uniqueness hat, die einzigartig ist. Es muss ja nicht alles einzigartig sein. Es hilft auch oft, man kann auch eine Idee kopieren und muss es nur einfach besser machen. Also den Service besser machen oder Zahlungsmodalitäten anders, besser machen vielleicht als die Wettbewerber und so weiter. Aber man braucht eine Idee, die dem Kunden das Gefühl gibt, hoppla nochmal, da bekomme ich etwas, was ich woanders so nicht bekomme.
Viele Existenzgründer stehen ja auch vor der Frage, was ist für mich die optimale Rechtsform?
Ja, und das ist sicherlich nicht ganz so pauschal zu beantworten. Also es gibt einige, die versuchen erstmal eine GmbH zu gründen. Man braucht ein gewisses Eigenkapital, das man dann aber auch wieder einsetzen kann. Also 25.000 Euro ist ja da so die Summe oder man muss die Hälfte einzahlen. Also das muss man sehen. Das ist eine recht überschaubare Veranstaltung von den Investitionen erstmal her. Ist eine sehr gern gewählte Rechtsform, weil man dann eben nicht, glaubt man zumindest, mit Haut und Haar, mit Kind und Kegel und Hof und Garten für sein Geschäft haftet. Nur am Ende, das muss man dann auch sehen, aber ich darf und will hier auch keine Rechtsberatung geben, ist das auch immer ein bisschen schwierig. Also wenn man eine GmbH so richtig in den Sand setzt, ob dann nicht auch auf das persönliche Vermögen durchgegriffen werden kann, muss man dann auch immer noch mal sehen. Also kurzum, auch hier mit einer gewissen Vorsicht ranzugehen. Eine andere Form ist natürlich in der Tat, man gründet eine GBR, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, kann man nur machen, wenn man jemand anderen noch mit dabei hat, auch klar, denn eine Gesellschaft heißt ja immer, man ist nicht alleine. Also das muss man auch gut überlegen. Es hängt auch am Ende von dem ab, was man, glaube ich, tun will. Also wenn man sich als Berater selbstständig macht, braucht man vermutlich noch nicht mal eine GmbH. In anderen Dingen macht es vielleicht wirklich Sinn, sehr genau dahin zu schauen, damit man nachher nicht, wenn es mal schief geht, wirklich alles verliert, was man hatte.
Wenn jetzt jemand eine tolle Geschäftsidee hat und sich eine eigene Existenz aufbauen möchte, wie kann derjenige dann testen, ob die Geschäftsidee wirklich etwas taugt?
Na, zum einen muss er mal überlegen, bin ich überhaupt mit meiner Ausbildung, mit meinem Studium berechtigt, das, was ich da machen will, zu machen. Also meinetwegen, wenn es in die Medizin hineingeht, also Therapie, Behandlung oder all diese Dinge, das sind oft, ja, es sind einfach rechtliche Voraussetzungen gegeben, die man dann auch erfüllen muss. Ein zweites Thema ist die Frage, an wen möchte ich eigentlich verkaufen? Wer ist meine Zielgruppe? Ist die zahlungsfähig? Wäre die auch bereit, das, was ich da gerne hätte, auch am Ende auf den Tisch zu legen? Die Frage, wie kann ich diese Kunden erreichen? Wie komme ich an die ran? Ein anderer Aspekt ist wirklich zu schauen, gibt es das eigentlich schon so oder so ähnlich, was ich da anzubieten habe? Also ich wundere mich oft, dass Menschen sich selbstständig machen, ohne vorher eine gründliche Recherche betrieben zu haben. Und ich meine, das Internet hilft heute sehr. Man schaut einfach mal, was hat man selber anzubieten, was bieten andere an, was könnte der Unterschied sein? Also das ist so ein Thema und vielleicht auch ein letzter Punkt nochmal, nicht auf so Modeprodukte aufzuspringen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sieht, gerade auch im letzten Jahr durch das ganze Corona-Thema, viele haben ja dann auch angefangen, zum Beispiel Masken herzustellen. Toll, super Sache, wurden auch hoffentlich gut verkauft, nur was ist eigentlich nach Corona? Klar, vielleicht wird Corona nicht die letzte Pandemie sein, aber drauf zu hoffen, und das muss ich jetzt ja sehr in Anführungsstrichen sagen, aber dass dann bald irgendwann mal wieder eine Pandemie kommt und man weiterhin die Masken verkaufen kann, das ist keine gute Idee. Also wirklich zu schauen, ist mein Produkt über viele, viele Jahre verkäuflich oder kann man es immer wieder so anpassen, dass es auch über die Jahre hin attraktiv bleibt?
Viele Unternehmer geben ja auch an, dass sie billiger produzieren können als die Konkurrenz.
Schrecklich. Wenn einem nichts Besseres einfällt, klar, dann muss es über den Preis laufen. Man glaubt immer, der Kunde wollte heute billig, billig, billig. Geiz ist geil. Ja, das war einmal. Klar, vieles wird heute immer noch über den Preis verkauft. Aber das ist doch keine Lösung. Und es ist auch ein Riesenproblem. Denn irgendein anderer findet sich immer, der es dann doch noch mal billiger macht und am Ende, ja gut, also irgendwann geht's halt dann doch nicht mehr und dann endet der Laden. Also das, glaube ich, ist keine gute Idee, da würde ich wirklich über andere Dinge nachdenken. Was macht mich so attraktiv für meine Kunden, dass ich nicht allein über den Preis verkaufen muss?
Was hältst du denn davon, einfach mal seine Freunde zu fragen, was die von der Geschäftsidee halten?
Eine gute Idee, wenn die denn eine gewisse Kompetenz haben und wenn man genügend Freunde hat. Also wenn ich jetzt so überlege, wen könnte ich da fragen und einige werden vielleicht auch sagen, toll, toll, einfach nur deswegen, weil sie mir einen Gefallen tun wollen. Andere werden vielleicht sagen, ach, ich weiß nicht so genau, gut, was mache ich dann damit? Und vor allen Dingen muss man ja auch die fragen, die selber einen Bedarf für das haben, was ich anzubieten habe. Also sind die kompetent und hätten die auch selber dafür eine Verwendung? Also schwierig vielleicht. Also ich glaube, eine Marktforschung zu machen, ja, aber nur 5 oder 10 aus dem Bekanntenkreis zu fragen, könnte schwierig sein vom Ergebnis hier nachher.
Wie wichtig ist dann der Standort?
Ach Gott, also das ist ein Thema fast für einen eigenen Podcast. Also er ist wirklich sehr wichtig. Also zumindest, wenn das Unternehmen nachher wächst. Also wenn ich mal aus meiner eigenen Geschichte erzähle, wir haben über das Jahr hinweg immer 4 oder 5 Werkstudenten beschäftigt, die 1 oder 2 Jahresverträge bei uns haben. Das funktioniert wunderbar, aber es funktioniert auch nur, weil in Wiesbaden eine Hochschule ist und weil in Mainz, sehr benachbart zu Wiesbaden, eben auch eine Universität ist. Also wenn man irgendwo auf dem flachen Land sitzt und braucht dann doch immer mal wieder auch ein paar Studenten, die das eine oder andere einem da erledigen. Und da ist keine Uni, dann hat man ein Problem. Auch andere Dinge kommen dazu, ganz so simple Dinge wie Internetverbindung. Also wirklich mal zu testen, wie gut ist eigentlich die Internetleitung. Und wenn ich da auch auf dem flachen Land sitze und ich sehe da auf meinem Handy, da leuchtet eh auf, dann weiß ich auch, könnte schwierig werden. Also auch da genau hinzuschauen, was passt zu dem, was ich da anzubieten habe, welche Infrastruktur brauche ich und ist die gegeben am Standort? Wichtiges Thema.
Also wenn ich deine Überlegungen so zusammenfasse, würde ich sagen, du redest ja gar nicht so grundsätzlich von der Selbstständigkeit.
Auf keinen Fall. Nein, man kann das durchaus überlegen, aber ich würde raten, ja und jetzt geht's, es wird noch ein bisschen romantisch hier am Ende, ich würde einfach raten, die rosarote Brille, die ja auch oft Verliebte aufhaben, einfach mal abzuziehen. Also in der Beziehung ist es ja auch so, am Anfang erscheint einem der andere, ach ja, wahnsinnig sympathisch und so weiter und toll. Und das ist auch so, wenn viele über die Existenzgründung nachdenken. Man zieht sich eine rosarote Brille auf und sieht alles in den tollsten Farben, alles super. Nur, die wirklich abzunehmen und mit einem kritischen Blick von vornherein draufzuschauen, kann nicht verkehrt sein. Ein zweiter Aspekt vielleicht nochmal, den man auch nochmal bedenken muss. Wenn man heute um die 50 ist und man verdiente bisher 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 Euro im Jahr, dann müsste man ungefähr, um dieses Einkommen zu halten, knapp das Doppelte verdienen oder aus der Selbstständigkeit erwirtschaften. Und 800.000, 900.000, 1 Million zu erwirtschaften, das ist schon ein echtes Brett, was man da bohren muss. Also da auch wirklich genau hinzuschauen, jemand, der sich, wie ich damals, mit Ende 20 selbstständig macht, Gott, ja, 60.000, 80.000 Euro oder D-Mark, 100.000 D-Mark damals noch zu verdienen, das ist vielleicht nicht ganz so das Problem, das kriegt man dann irgendwie hin. Aber wenn man auf einmal in anderen Dimensionen sich bewegt, da müsste man sicherlich gut hinschauen.
Du hast am Anfang ja von Michael erzählt, er ist 52 Jahre alt. Und er hat sich auch aus der Festanstellung heraus selbstständig gemacht. Das hat nicht funktioniert. Wie ging es bei ihm denn weiter?
Naja, er kam dann zu uns nach diesen 2 Jahren, war dann 54 und gut, naja, wir haben einfach nach Firmen Ausschau gehalten, die ihn dann wieder in der Festanstellung beschäftigt haben. Er glaubt ja erstmal, diese 2 Jahre Selbstständigkeit hätten seinen Lebenslauf attraktiver gemacht. Das war aber nicht so, denn viele haben gesagt, oh, jetzt ist er 2 Jahre selbstständig gewesen und viele haben ja auch gesagt, naja, das scheint ja nicht besonders gut funktioniert zu haben. Und ein Vertriebsvorstand, der in der Selbstständigkeit nicht wirklich gutes Geschäft nachher macht, das muss verargumentiert werden. Aber gut, kurzum, es hat funktioniert, er kam dann wieder in die Festanstellung rein und Lessons learned, könnte man an dieser Stelle sagen.
Also Happy End. Apropos End, mit Blick auf unsere Studiouhr sehe ich auch, das Ende unserer heutigen Podcast-Folge rückt in greifbare Nähe.
Wow, was für eine Überleitung.
Ja, bevor aber auch wir zum Happy End kommen.
Fragen an Dr. De Tambell.
Karin, 48 Jahre alt, kaufmännische Geschäftsführerin in einem Unternehmen der Kunststoffindustrie in Süddeutschland, hat uns geschrieben und sie fragt, wie lange sollte der Lebenslauf sein?
2 bis 3 Seiten. Das ist das, was man üblicherweise zu lesen bekommt. Ich glaube es aber nicht. Also doch, das stimmt schon. 2 bis 3 Seiten meinetwegen für Menschen, die ja in Beruf einsteigen oder so im mittleren Management sind. Aber jemand, der wirklich auf Top-Level mitschwimmt oder da einen Job hat, 48 Jahre kaufmännische Geschäftsführerin, das ist Top-Level, da kann der Lebenslauf auch 5 oder 6 Seiten sein. Also nicht zugepflastert, Text, Bleiwüsten ohne Ende, aber es gibt, muss man sagen, keine grundsätzliche Regel, wie lange der Lebenslauf sein soll. Aber ich glaube, da kann schon etwas länger als 2 oder 3 Seiten, kann man schon die Aufgaben, die Erfolge, die Projekte, all das, was man gemacht hat, kann man da schon darstellen.
Und wenn auch Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an podcast@vogel-detambell.de. Ja, Daniel, verrat uns doch mal das Thema der nächsten Folge.
Es geht um das Anschreiben. Wie wichtig ist das heute noch? Es gibt ja Unternehmen, die es mittlerweile schon abgeschafft haben, die gesagt haben, dieses Gesülze, dieses Geschreibe, das will ich mir gar nicht mehr reintun. Ich würde mal einen Kontrapunkt dazu einnehmen wollen, denn ich behaupte, wenn es richtig genutzt wird, dann kann ein Anschreiben wirklich Gold wert sein.
Und wie man das Anschreiben richtig nutzt, das verrätst du uns ja dann auch in unserer nächsten Folge.
So ist es.
Vielen Dank, bis dann, ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch auf nächste Woche. Bis dahin, der Wunsch an alle, die uns zuhören, bleiben Sie reich an Erfolgen.
Gibt es Fragen, die Dr. De Tambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcast@vogel-detambell.de. Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster.